Manche Spirituosen brennen einem so richtig die Kehle runter. Und das macht keinen Spaß und hat auch nichts mit Genuss zu tun. Sowas findet man normalerweise auch nicht bei Single Malt Scotch Whisky. Aber trotzdem gibt es dort einige, die schärfer sind als andere. Also nicht unangenehm, aber doch für viele nicht das, was sie suchen. Und das war vermutlich auch der Grund für die Frage, die mir kürzlich ein Hörer schickte. Warum sind manche Whiskys so weich und welche kannst du empfehlen? In dieser Episode besprechen wir daher eine Handvoll Hörerfragen, die dir ganz praktische Tipps geben bei der Auswahl deines nächsten Whiskys. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Rund 18.000 Whisky-Fans sind bereits dabei. Und wovon ich spreche, ist unser Weekly Whisky Update, also unser Newsletter für Whisky-Fans wie dich. Damit bekommst du einmal pro Woche alles, was du über Whisky wissen musst, also die spannendsten Neuerscheinungen, Kauftipps und Infografiken. So erfährst du, was sich lohnt zu kaufen und was eher vermieden werden sollte. Mit dem Weekly Whisky Update bleibst du daher stets auf dem Laufenden, was in der Szene gerade passiert. Und das Beste? Das Weekly Whisky Update ist für dich kostenfrei. Geh einfach auf iforspirits.com, trag dich ins Weekly Whisky Update ein und schon bist du Teil einer großen Whisky-Community. Die Frage wurde schon öfters gestellt, allerdings habe ich sie jetzt aktuell wieder von einem Hörer bekommen und da dachte ich mir, es wird vielleicht doch mal Zeit, darüber eine Episode zu machen. Also die Frage war, welche Whiskys man empfehlen kann, die so richtig weich sind, also keine beißenden Alkoholnoten haben. Er, also der Hörer, der mich das gefragt hat, fügte noch hinzu, ob irische Whiskys da besonders mild und weich seien. Also er habe gehört, dass die ja dreifach destilliert werden. Und ja, er hatte recht. Also es gibt wirklich tolle irische Whiskys, also solche, die viele Aromen haben und mild auf der Zunge liegen. Ich denke da jetzt zum Beispiel mal nur an den Red Press 21 Jahre. Das ist wirklich ein wahnsinnig toller Whisky. Und manche irische Whiskys schaffen das, weil sie eben dreifach destilliert werden. Eine dreifache Destillation ist aber nicht zwingend nötig, um einen weichen Whisky zu produzieren. Also im Gegenteil. Also auch in Schottland, wo die meisten Maltbrennereien nur zweimal destillieren, gibt's unfassbar weiche Whiskys. Also solche, wo du dich fragst, wie kriegen die das hin? Und wirfst du einen Blick in die ein oder andere schottische Maltdestillerie, dann findest du dort ein paar Apparate, die dir ein solch weiches Destillat abliefern. Also, dass du manchmal nicht weißt, ob du jetzt Öl oder Whisky im Mund hast. Also wirklich weich und von störenden oder beißenden Alkoholnoten fehlt da jede Spur. Wenn man jetzt wissen möchte, welcher Teil der Whiskyherstellung dafür verantwortlich ist, also welcher Part ist entscheidend, wenn man einen weichen Whisky herstellen möchte, dann ist das eigentlich eine simple Antwort. Jeder Herstellungsschritt. Also man bekommt bei einem Whisky kein weiches Mundgefühl, wenn man sich nur auf einen einzelnen Herstellungsschritt konzentriert. Aber es gibt zwei, die besonders hervorstechen. Also die zwei, die den meisten Einfluss darauf haben, ob ein Whisky weich wird oder dann doch eher relativ scharf auf deiner Zunge landet. Der eine Herstellungsschritt wäre die Fasslagerung. Also es gibt einige Ausnahmen, aber tendenziell waren weiche Whiskys lange im Fass, also viele Jahre. Und das Interessante daran, dass das Holz spielt hier gar nicht die entscheidende Rolle, sondern vielmehr der sogenannte Angel's Share, also der Teil, der aus dem Fass verdampft und dabei Platz für Luft aus der Umgebung macht. Also der Sauerstoff dringt also dann ins Fass ein und reagiert mit der Flüssigkeit. Und eine der Konsequenzen aus diesen Reaktionen ist, dass der Whisky weicher wird. Aber, und das ist der ganz entscheidende Punkt, ein Fass kann aus einem scharfen Destillat keine Gaumenfreude machen. Also das, was da also im Dunkeln des Fasses landet, muss schon eine entsprechende Qualität haben. Also vor allem, wenn wir darüber sprechen, dass wir ein weiches Mundgefühl suchen. Ganz entscheidend ist also ein anderer Schritt der Whiskyherstellung. Und das ist die Destillation. Ich erzähle dir vermutlich nichts Neues, wenn ich sage, dass schottische Potstills aus Kupfer gefertigt sind. Soweit so gut. Ist ja auch ein echt guter Werkstoff für die Brennblasen. Also gut, jetzt nicht unbedingt in Hinblick auf Wärmeeffizienz, aber in Hinblick auf hochwertigen Whisky. Also das Element Kupfer ist schon mal der eine entscheidende Punkt. Viel wichtiger ist jedoch, wie er verarbeitet und geformt wurde. Vergleichst du nämlich einmal die Brennblasen verschiedener Destillerien, wird dir vermutlich im ersten Moment nichts Ungewöhnliches auffallen. Es sind halt Riesenteile, die unter einer, ja, die unten einen dicken Bauch haben und oben einen dünnen Hals. Ich meine, haben die alle. Aber trotzdem produzieren die einen ein eher scharfes Destillat und die anderen ein filigranes und weiches. Die Erklärung für dieses Phänomen findest du, wenn du dir die Details mal anschaust. Denn der entscheidende Punkt ist auf den ersten Blick gar nicht sichtbar. Also alle Destillerien, die ein weiches und mildes Destillat und damit auch einen solchen Whisky möchten, legen Wert auf ein ganz konkretes Detail. Und das ist viel Rückfluss. Also Rückfluss bezeichnet man manchmal auch, vielleicht ist der Begriff schon mal untergekommen, als Reflux. Und darunter versteht man, dass möglichst viel von dem Dampf, der in der Brennblase nach oben steigt, nochmal runterkommen soll. Also wenn die Destillerie die Potstills nämlich mit vergorener Maische füllt und dann erhitzt, steigen die Moleküle in der Flüssigkeit als Dampf nach oben. Und je wärmer es wird, desto mehr Teilchen steigen hinterher. Würde die Destillerie aber alles, was gleich zu Beginn nach oben steigt, für ihren Whisky verwenden, dann bekämen sie einen echt scharfen und brennenden Tropfen. Stattdessen möchten sie hingegen, dass viele Moleküle als Dampf hochsteigen, sich an den kühleren Kupfer wenden, aber wieder verflüssigen und wieder zurückfließen. Immer und immer wieder. Also sie macht es den Molekülen also quasi denkbar schwer, Teil des Whiskys zu werden. Denn die Moleküle, die als erstes aus der Flüssigkeit nach oben steigen, sind häufig auch Fuselalkohole. Also ja, so Zeug wie Methanol zum Beispiel. Und je mehr sie davon zurückhält und je weniger davon im Whisky landet, desto weicher wird er. Und solche Moleküle sind aber relativ klein und benötigen daher nur wenig Energie, um zu sieden, also um in der Potstill nach oben zu steigen. Also macht es die Destillerie diesen Stoffen möglichst schwer, vor allen anderen Stoffen die Brennblase zu verlassen. Eine Möglichkeit, wie sie es diesen Tropfen relativ schwer machen, sind sogenannte Milton Balls oder auf der anderen Seite Einschnürungen. Siehst du dir nämlich mal die Bilder von Potstills an, siehst du da manchmal so kugelförmige Ausstülpungen zwischen dem Bauch und dem dünnen Hals der Brennblase. Und bei anderen Potstills ist es dann, ja, da geht's da genau in die andere Richtung. Und zwar nach innen. Also das sieht dann quasi so aus, wie als ob so ein Riese mit seinen großen Händen die Potstills zwischen Kessel und Hals eingedrückt und eingeschnürt hätte. Beides, also Milton Ball oder Einschnürungen, die haben beide die gleiche Konsequenz. Der Dampf, der hochsteigt während der Destillation, der bekommt dadurch mehr Kontakt zum Kupfer und erzeugt dann auch mehr Rückfluss. Die Folge? Das Destillat wird weicher. Eine schottische Destillerie, die beide Varianten einsetzt, also Potstills mit Einschnürungen und auch Potstills mit Milton Balls, ist Glenfiddich. Also diese beiden Details sind nämlich dann auch einer der Gründe, warum Glenfiddich Whiskys schon im Standardportfolio, also das, was du quasi in jedem besser sortierten Lebensmitteleinzelhandel findest, ein wirklich weiches Mundgefühl bieten. Oder nimm zum Beispiel mal Glenmorangie, also eine Destillerie, die dafür bekannt ist, dass sie wirklich, wirklich weiche Single Malts produziert. Die setzen nämlich gleich noch eins drauf. Also die nehmen Milton Balls und stecken da so hohe Hälse, also Swan Necks drauf, dass sie dadurch nochmal mehr Rückfluss erzeugen. Übrigens, die Brennblasen von Glenmorangie sind die höchsten in der schottischen Malt Whisky Industrie. Also allein der obere Teil misst über 5 Meter. Ja, und ist damit dann so groß wie eine ausgewachsene Giraffe. Und die sind echt groß. Eine andere Destillerie, die sich ja quasi auf der Suche nach immer mehr Rückfluss etwas wirklich Kurioses hat einfallen lassen, ist die Brennerei Vetter Cairn. An deren Spirit Stills nämlich haben sie oben am Hals einen Kühlring angebracht. Klingt jetzt im ersten Moment nicht besonders spektakulär, ist es aber, wenn man mal ein Video der aktiven Spirit Stills sieht oder am besten gleich noch direkt in die Destillerie fährt und sich das dann mal wirklich live anschaut. Denn durch diesen Kühlring, aus diesem Kühlring fließt Wasser, an der Außenseite der Potstills nach unten in einen Auffangbehälter. Also wenn du davor stehst, sieht das aus wie ein Brunnen, an dessen Wand ganz gemächlich Wasser runterläuft. Fasst du also die Potstill an, hast du nasse Hände. Und das machen sie nur, um die Außenwand der Potstill kühl zu halten, also dass innen dann möglichst viel Dampf kondensiert und zurück zum Boden fließt. Rückfluss eben. Also das ist bei fetter Kern ein wirkliches Highlight. Und ja, das ist so ein Highlight, dass sie das mittlerweile sogar zum Teil ihrer Flaschenform gemacht haben. Also hältst du eine deren Flaschen in Händen, siehst du da oben aus Glas den Ring und dann an der Seite so in Silhouetten nachgebildet das Wasser, wie es nach unten rinnt. Und auf der Suche nach mehr Rückfluss gehen manch andere Destillerie, aber ja, meist einen deutlich einfacheren Weg. Nicht jeder macht das so kurios und so besonders wie jetzt Vetter Cairn oder Glenmorangie. Manche lassen zum Beispiel nur den Linearm aufsteigen. Aber alles, über was ich jetzt gesprochen habe, ist wichtig für Rückfluss und damit für ein weiches Destillat. Aber ja, man muss natürlich an der Stelle auch fair sein und sagen, das ist natürlich nur die halbe Miete. Eine Destillerie steuert die Menge an Rückfluss auch noch über andere Faktoren. Zum Beispiel die Geschwindigkeit der Destillation, also wann sie wie stark erhitzt. Oder sie erreichen Teil ihres weichen Mundgefühls, indem sie später den Vorlauf, also den Teil, der als erstes aus der Brennblase fließt und die ganzen Fuselalkohole enthält, einfach wegschneidet. Sehr großzügig wegschneiden tut das zum Beispiel Lefroig. Dadurch haben sie kaum Fuselalkohole, verzichten dafür aber auch auf viele fruchtige Aromen. Um dir jetzt an dieser Stelle nicht nur Theorie zu bieten, sondern auch konkrete Tipps zu geben, welche Whiskys weich sind und natürlich auch kein Vermögen kosten, möchte ich dir jetzt mal noch drei Single Malts zeigen, die eben dieses tolle, weiche Mundgefühl haben. Da wäre zum Beispiel mal der Glenmorangie La Santa. Also Glenmorangie hat mir ja schon angesprochen mit diesen riesen hohen Brennblasen. Da ist der La Santa ein sehr aromatischer und extrem weicher Whisky. Wenn wir jetzt mal nach Asien den Blick wenden, da ist zum Beispiel der Kavalan Sherry Oak ein sehr, sehr weicher Whisky. Oder, wir hatten ja Vetter Cairn schon angesprochen, da zum Beispiel der Vetter Cairn 16 Jahre. Hast du dich schon mal gefragt, was das größte Whisky-Fass ist, das das in der schottischen Whisky-Industrie gibt? Das ist nämlich eine Frage, die ich ebenfalls kürzlich erhielt. Und ja, die ist auch eine Frage, die kommt gelegentlich mal vor. Und auch dadurch, dass ich sie halt letztens per E-Mail erhalten habe von einem Hörer, habe ich mir gedacht, passt sie auch relativ gut in diese Episode rein. Das Thema, das zur Fassgröße und zum größten Whisky-Fass, das hatten wir schon mal vor einigen Jahren in der Podcast-Episode. Aber da die Frage, wie gesagt, vor kurzem mal wieder aufkam, wollte ich es hier nochmal kurz vorstellen und erläutern. Also, um es kurz zu machen, das größte Fass ist ein sogenanntes Tun mit einem Volumen von 955 Litern. Aber, ganz wichtig, es darf nicht für die Reifung von Whisky verwendet werden. Ganz einfach aus dem Grund, da es zu groß ist. Also in den Scotch Whisky Regulations, also der gesetzlichen Grundlage zur Produktion von Whisky in Schottland, darf ein Fass, das zur Reifung verwendet wird, maximal 700 Liter besitzen. Also hat das Fass ein Volumen von 701 Liter, kann man da Whisky reinstecken, aber du darfst es dann nicht mehr offiziell für die Reifung verwenden und damit für die Produktion. Die Frage ist jetzt nun, was ist das größte Fass, das auch zur Whiskyherstellung verwendet werden darf? Das ist ein sogenanntes Sherry Puncheon, also das Fass, ein Fasstyp, der ein Volumen von bis zu 667 Liter haben kann. Aber das ist wirklich selten. Denn mittlerweile sind ja selbst Sherry Butts mit 500 Litern, also beziehungsweise genauer gesagt 491 Litern, zu einer echten Rarität geworden. Übrigens, kleiner Fun Fact, das kleinste Whisky-Fass, wenn wir uns mal auf das andere Ende der Skala gucken, ist ein sogenanntes Blood Tub mit 34 Litern. Hat also ungefähr so wie Stauraum wie 3 bis 4 Kästen Wasser. Also du siehst, die Spanne zwischen den Fassgrößen ist gewaltig. Allerdings muss ich ehrlich sagen, macht es nicht so viel Sinn, über die Größe von Fässern zu sprechen, wenn man sich nicht auch anschaut, welche Bedeutung sie für die Whisky-Produktion haben. Also beziehungsweise welche Auswirkungen die Größe hat. Und das möchte ich dir an der Stelle gerne zeigen. Also bevor wir aber tief in die Details abtauchen, möchte ich hier noch ganz kurz ein paar Grundlagen zur Fassreifung erzählen, damit das Thema zur Fassgröße dann noch entsprechend verständlich wird. Denn diese paar Grundlagen, die sind eigentlich ganz einfach. Also die Fassreifung lässt sich ja nämlich in drei Schritte gliedern. Das ist die additive Reifung, die interaktive Reifung und die subtraktive Reifung. Und jeder einzelne Schritt, der entscheidet, ob der Whisky, der in einem Glas landet, ein High-End-Tropfen wird oder stattdessen ein Schuss ins Knie. Also additive und subtraktive Reifung sind relativ simpel zu verstehen. Der eine Prozess fügt etwas hinzu, der addiert etwas und der andere nimmt was weg. Er subtrahiert etwas. So basiert zum Beispiel die additive Reifung auf chemischen Prozessen zwischen dem Whisky und dem Holz des Fasses. Also das heißt, die Flüssigkeit dringt in die Poren und Ritzen des Fasses ein und zieht Aromen und Farbstoff heraus. Also so kommt dann zum Beispiel in deinem Whisky Aromen von Vanille, von Nelke, von Kokos auch. Der Großteil der Noten und Nuancen, die du im Bouquet erkennst, basieren auf eben diesem Prozess. Von der subtraktiven Reifung bekommst du hingegen nichts mit. Also zumindest solltest du davon nichts mitbekommen. Denn wenn die Destillerie diesem Prozess ausreichend Zeit lässt, dann sorgt dieser dafür, dass dir eine Menge Fehlnoten erspart bleiben. Also Schwefelaromen, metallischer Geschmack, all dies wird reduziert, wenn die subtraktive Reifung genug Zeit zum Arbeiten bekommt. Und du erkennst die Auswirkungen der subtraktiven Reifung bei einem Whisky folglich nur, wenn die Destillerie zu früh abbrach. Und jetzt kommt's. Beide Prozesse sind nicht nur von der Art des Holzes oder dem vorangegangenen Inhalt abhängig, auch ist die Dauer der Reifung nicht der einzige entscheidende Faktor. Ganz wichtig bei der Reifung eines Whiskys und damit letzten Endes auch bei der Qualität eines Whiskys, da spielt die Größe des Fasses eine ganz entscheidende Rolle. Und um es kurz zu machen, je kleiner ein Fass ist, desto schneller läuft die Reifung darin ab. Und je größer es hingegen ist, desto langsamer verläuft sie. Wir hatten ja vorhin die beiden Beispiele mit Blood Tap, 34 Litern, und Sherry Puncheon mit 667. Wenn man das jetzt mal auf diesen Satz projiziert, dann heißt es, ein Whisky reift in einem Blood Tap viel, viel schneller als in einem Sherry Puncheon. Also das große Fass besitzt zwar ein großes Volumen, also es passt viel Whisky rein, aber dazu, zu diesem großen Volumen, hat es nur eine kleine Oberfläche. Also füllt die Destillerie nun New Make in dieses Fass, passt wie gesagt viel Flüssigkeit hinein. Der Kontakt, den diese Flüssigkeit aber zum Holz hat, der ist relativ gering. Also die Oberfläche ist relativ gering. Ja gut, zumindest im Vergleich zu dieser gewaltigen Menge an Flüssigkeit, die da jetzt rumschwimmt. Und folglich läuft auch die Whisky-Reifung langsamer, weil einfach weniger Flüssigkeit Kontakt zum Holz hat. Beim kleinen Fass ist das Gegenteil der Fall. Da passt einfach weniger Flüssigkeit hinein und diese paar Tropfen bekommen aber mehr Kontakt zum Holz des Fasses und können ja quasi so auch mehr Aroma und Farbstoffe aus dem raussaugen. Okay, additive Reifung haben wir an der Stelle durch, subtraktive auch. Um jetzt aber wirklich zu verstehen, warum die Fassgröße so entscheidend für die Qualität deines Whiskys ist, musst du noch auf einen anderen Prozess gucken. Ja, das ist ein Prozess, bei dem ich die Erfahrung gemacht habe, dass ihn wirklich viele unterschätzen. Das ist die interaktive Reifung. Die Krux an diesem Vorgang ist nämlich, dass er nicht direkt vom Holz beeinflusst wird. Um jetzt die Bedeutung der interaktiven Reifung und damit natürlich auch der Größe von Fässern zu erfassen, solltest du drei Punkte wissen. Zum einen, Fässer besitzen kleine Öffnungen. Und im Inneren des Fasses existiert ein Headspace. Und der dritte Punkt, die Luftfeuchtigkeit der Umgebung ist ganz entscheidend. Dazu muss man an der Stelle sagen, Fässer aus Holz sind dicht. Also klar, logisch, sonst würde der Whisky heraustropfen. Das heißt aber nicht, dass das auch geschlossene, komplett geschlossene Behälter wären. Also im Gegenteil, Holz enthält Millionen Poren, durch die zwar keine Flüssigkeit dringen kann, aber Gase. Also diese Poren im Holz drin, die kannst du dir vorstellen wie kleine Autobahntunnel. Also auf der einen Seite rasen Moleküle von innen nach außen. Auf der Gegenspur zieht es chemische Verbindungen ins Innere des Fasses. Also Ethanol, Wasser oder Acetaldehyd. Also welche Moleküle dabei den Whisky verlassen, hängt zum einen von der Größe ab und von der Frage, wie stark die Luft schon mit diesen gesättigt ist. Also reift der Whisky beispielsweise in feuchter Umgebung, wie es in Schottland der Fall ist, so zieht es kein Wasser aus der Flüssigkeit. Stattdessen wird Ethanol, also Trinkalkohol, rausgezogen. Und das ist üblicherweise im Klima Schottlands der Fall. Also so, dass das Fass einen Schwund von 2-3% pro Jahr aufweist. Dabei löst sich der Alkohol aus der Flüssigkeit und wandert in den Gasraum innerhalb des Fasses, den sogenannten Headspace. Und ist die Konzentration an Alkohol dort dann hoch genug, drückt dieser durch die Poren des Holzes nach außen. Ja, und dadurch entsteht ja im Headspace eine Lücke, weil die Gase sind ja jetzt raus. Und die Lücke will gefüllt werden und vor allem Sauerstoff strömt dabei aus der Umgebung ins Fass rein. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, du weißt jetzt schon, was passiert. Da Sauerstoff hochreaktiv ist, reagiert es einfach mit zahlreichen Molekülen in der Flüssigkeit. Und diese sogenannte oxidative Reifung hat dabei entscheidenden Einfluss auf die Aromatik deines Whiskys. Wichtig ist dabei, je kleiner das Fass, desto größer sind die Auswirkungen der interaktiven Reifung auf den Whisky. Also Angel's Share, oxidative Reifung und so weiter. Und das Standardfass in Schottland hat dabei ein Volumen von 250 Litern, also das sogenannte Hogshead. Ja, zwar ist diese Fassklasse der Standard der Scotch-Whisky-Industrie, dennoch liegen auch Dutzende andere Fassgrößen in den Lagerhäusern schottischer Brennereien. Also wenn Whiskys in kleinen Fässern schneller reifen als in großen, dann steht ja die Frage im Raum, warum verwendet die Whisky-Industrie dann nicht ausschließlich kleinere Fässer? Ich meine, warum haben sie sich auf 250 Liter festgebissen? Sie können ja auch 150 oder 100 Liter nehmen. Weil, so wie wir es gerade besprochen haben, müssten die Whiskys ja dann schneller fertig sein, sind kostengünstiger und doch machen sie es nicht. Ich meine, die Rechnung wäre ganz einfach. Kleine Fässer, Whisky schneller fertig, Whisky geht schneller in den Handel, mehr Umsatz für das Unternehmen. Aber so einfach ist es nicht. Einfach aus dem Grund, weil kleinere Whiskyfässer nicht nur die Geschwindigkeit der Reifung beeinflussen, sondern auch andere chemische Verbindungen an den Whisky abgeben. Also aufgrund von mehr Oxidation bekommen Whiskys in kleinen Fässern ein anderes Bouquet als in großen. Ja, und das ist der Grund, warum die Industrie nicht einfach auf kleine Fässer umsteigt. Obwohl es aus ökonomischer Sicht absolut verlockend wäre. Also so geben ja zum Beispiel kleinere Fässer mehr Zucker und ja, charakteristische Stoffe ab, wie zum Beispiel Eugenol, das einen Duft von Nelken hat. Dafür aber insgesamt weniger Abbauprodukte des Lignins. Also Whiskys aus kleineren Fässern haben dann weniger Vanillin, also weniger Vanillearoma und auch weniger Tannin, also weniger Gerbstoffe. Die Konsequenz ist ja, dass Whiskys aus kleinen Fässern häufig ein relativ süßes und würziges Bouquet im Vergleich zu Whiskys aus größeren Fässern haben. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode einige interessante Dinge über die Whisky-Herstellung zeigen und welche Auswirkungen diese auf Aroma und Mundgefühl eines Whiskys haben. Möchtest du nun noch mehr über Whisky erfahren und regelmäßig Neuigkeiten aus der Whisky-Szene, dann trag dich einfach kostenfrei ins Weekly Whisky Update ein, also unserem kostenfreien Newsletter für Whisky-Fans. Du findest deinen Zugang unter www.alphaspirits.com. Viele Grüße und bis nächste Woche. Mach's gut.